Deutschlandfunk Nova. 100.
Sport und Politik, das muss man trennen. Jedenfalls hören wir das oft. Und ich denke, viele Menschen würden das auch so unterschreiben. Die olympische Idee zum Beispiel ist schließlich, alle treffen sich, Feindschaft spielt da keine Rolle, da ist Frieden und Politik bleibt bitteschön außen vor dem Stadion. Das Ganze macht es ja auch leichter. Ne? Dann muss man sich nicht mit sowas auseinandersetzen, wie zum Beispiel mit Rechtsextremen im Fußballstadion. Es geht doch nur um Fußball. Mensch, lass die Politik doch aus dem Sport, jetzt diskutier doch nicht ewig darüber. Sportgenuss soll doch nicht belasten, soll Spaß machen. Und vielleicht reagiert deswegen Präsident Donald Trump so empfindlich auf den Sportlerprotest, den wir in den USA gerade erleben. Habt ihr vielleicht mitbekommen, Hurensöhne hat er Sportler genannt, die sich bei der Hymne hinknien, statt aufzustehen, als Protest gegen Diskriminierung von Minderheiten. Ja, der Präsident der Vereinigten Staaten nennt Menschen öffentlich Hurensöhne. Die Geschichte dahinter, die schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Dazu gibt es 100 Geschichten zu Sport und Politik. Ein Mashup, das heißt Geschichten, die wir schon mal gesendet haben. Niloufer Elhami ist 100-Redakteurin und hier im Studio. Nilo, du und dein Sportkonsum, wie sieht das da aus?
Also ich glaube, Freunde und Bekannte würden sagen, ich habe Sport und Sportberichterstattung nicht so auf dem Schirm. Aber ich habe viele Jahre Basketball gespielt, also Basketball geht immer. Die NBA-Stars waren früher irgendwie die größten Vorbilder und so. Und wer mich kennt, weiß auch Fußball-WM und EM auf jeden Fall, das muss ich schauen. Leichtathletik-WM finde ich auch super, aber eben ne, nur die großen irgendwie Ereignisse.
Das ist bei mir auch so. Ja. Also ja, ne? WM bin ich dabei, einfach weil das Happening so schön ist und irgendwie. Ich interessiere mich gar nicht so sehr für diese Sportberichterstattung und muss auch sagen, so Sportjournalismus, der ja, so Hofberichterstattung macht, den finde ich irritierend, den finde ich komisch, den brauche ich nicht.
Das hat auf so eine Blase auch, ne?
Genau, so eine Blase und dann wird da irgendwie nochmal das Spiel analysiert und. Das finde ich gar nicht so interessant. Interessant finde ich es aber dann, wenn es tatsächlich politisch wird im Sport.
Weil, und gesellschaftsrelevant.
Genau, da gibt es viele Geschichten. Nehmen wir die Sportstadien, die für die Olympiade in Brasilien gebaut worden sind. Oder Katar und dort die Stadien. Oder Doping, Korruption. Es gibt ja wahnsinnig viele Themen, wo es interessant wird. Und genau da bin ich dann wieder dabei. Also so WM gucken und dann diese sehr politischen, journalistischen Sportberichte. Das ziehe ich mir rein.
Bei mir genauso. Mhm.
Drei Geschichten haben wir heute, wenn Sport politisch wird.
Genau, zum Beispiel die von Abraham Klein. Er hat die Spieler der ganz Großen gepfiffen, also Pelé, Beckenbauer und so. Und gerade er hat es richtig zu spüren bekommen, da ist so viel Politik im Sport, denn Abraham Klein ist Israeli und Jude.
Dann hören wir von politischem Protest bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko. Drei Athleten haben da protestiert, obwohl sie dafür um ihr Leben fürchten mussten. Ihre Geschichte hören wir gleich.
Und dann ist da noch diese wunderbare Geschichte vom Weihnachtsfrieden 1914, ne? Als mitten im Ersten Weltkrieg die Waffen schweigen und deutsche und britische Soldaten gegeneinander Fußball spielen. Tolle Geschichte, stimmt aber so nicht. Was hinter dieser Legende steckt, das hören wir auch gleich.
So sieht sie aus, die 100 heute. Am Mikro Paulus Müller. Tag.
Deutschlandfunk Nova. 100.
Dass Fußball und Politik sich nicht trennen lassen, das hat Abraham Klein schnell gemerkt. Er war einer der besten Schiedsrichter des Weltfußballs. Er war gerecht, gelassen, fair, als er noch gepfiffen hat. Meister der Pfeife wurde er genannt. In seiner aktiven Zeit schwärmten die großen Spieler von ihm. Pelé, Günter Netzer und. Abraham Klein wollte nur Fußballspiele pfeifen, aber nur pfeifen war halt oft nicht drin. Hanna Ender hat für uns mit der Schiedsrichterlegende aus Israel gesprochen.
Eigentlich will Abraham Klein nur seine Hosen zu Jonas bringen, dem Schneider in seinem Heimatort Haifa. Doch der muss dringend als Schiedsrichter zu einem Fußballspiel. Komm doch einfach mit, sagt Jonas. Danach flicke ich dir deine Hosen. Der 20-jährige Abraham nimmt die Einladung zum Bolzplatz an und beobachtet das Spiel von der Bank aus.
And we went to the game and during the game something with his ankle happened to him and then he told me please take the pistol and finish the game. I told him I don't know the laws of the game. But he told me it's very simple the laws of the game. If somebody is kicking each other, just whistle. Well and I took his whistle and this was my first game.
Als sich Schiedsrichter Jonas beim Spiel am Knöchel verletzt, drückt er kurzerhand Abraham die Pfeife in die Hand und sagt, du bist jetzt Schiedsrichter. Pfeif immer dann, wenn sich jemand unsportlich verhält. Es ist das erste Mal, dass Abraham Klein die Pfeife in der Hand hält und ein Spiel leitet.
And then he told me that when I give his whistle after the game, of course, that they have a good chance to be a big referee. And he was right, you know.
Das war 1954. Nur 10 Minuten, die der 20-Jährige auf dem Platz steht. Aber von da an gibt Abraham Klein die Pfeife nicht mehr aus der Hand. Die Hosen, die Schneider Jonas für ihn flicken sollte, hat Abraham bis heute nicht. Aber 20 Jahre später trifft er den Schneider bei einem Spiel in New York wieder, als er ein Match in der amerikanischen Profiliga leitet.
I met the Taylor many years later when I refereed in the North American Soccer League and the game was in New York and he was one of the 60,000 people in the halftime. Somebody went down and he called me, Abraham, Abraham. I remember his voice, of course, and I look, this was the tailor, Jonas. I told him after the game, I will take you downstairs and you will meet Pelé and Beckenbauer and all the press was very happy.
Der nur 1,55 Meter große Abraham Klein steigt zu einem der besten Schiedsrichter der Welt auf. In den Stadien bekommt er den Spitznamen der Meister der Pfeife. Zwischen 1968 und 1982 leitet der Israeli bedeutende Spiele bei mehreren Weltmeisterschaften. Darunter auf das Match Deutschland-Österreich bei der WM 78, das, nachdem Deutschland 3:2 gegen Österreich verliert, als Schmach von Córdoba in die Fußballgeschichte eingeht.
So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir live im Stadion von Córdoba. Etwa 35.000 Zuschauer sind zu diesem Spiel gekommen. Schiedsrichter dieser Begegnung ist Abraham Klein aus Israel. Deutschland spielt, wie angekündigt, mit Dieter Müller und Rummenigge, also ohne Klaus Fischer, die Österreicher.
Dass Abraham Klein einmal ein Spiel einer deutschen und österreichischen Mannschaft leiten würde, das war für den jüdischen Schiedsrichter alles andere als selbstverständlich. 1934 wird er in Temeswar in Rumänien geboren und überlebt den Holocaust nur, weil seine Mutter mit seinen 6 Geschwistern Unterschlupf bei Freunden findet. Sein Vater flieht bereits 1938 nach Palästina. Die gesamte Familie väterlicherseits wird in Konzentrationslagern ermordet, vollständig ausgelöscht.
I have very bad memories there because as a child you expect to be happy. And I was not happy. I didn't smile there, not even one day. Because the war was terrible. And I heard about the family of my father. That they, all of them, all the family of my father disappeared in the Holocaust.
Abraham Klein redet nicht gerne über diese Zeit, den Zweiten Weltkrieg. Viel lieber redet er über Fußball. Und der spielte schon früh eine wichtige Rolle in seinem Leben. Trotz Bombenalarm, Hunger und Angst.
When I was a young child, I used to play football. But without shoes, because we have no money to buy shoes. And with socks, we prepared football with socks. And we play football on the streets.
Nach dem Zweiten Weltkrieg emigriert Abraham Klein mit seiner Mutter und den Geschwistern nach Israel. Im Hafen von Haifa gibt es ein erstes Wiedersehen mit seinem Vater. Die Familie ist wieder zusammen. Zumindest die Eltern und die Kinder haben den Holocaust überlebt. Abraham Klein studiert Sport, wird durch die Begegnung mit Schneider Jonas Schiedsrichter und klettert in der flachen Hierarchie in dem kleinen Fußballland Israel schnell nach ganz oben. 24 Jahre nach Kriegsende, im Sommer 1969, ruft der Präsident des israelischen Fußballverbands bei ihm an.
And he told me that it's a game in the area against a team from Germany. And if I am ready and I am able to referee a German team, as in order that I survive as a child the Holocaust. I told my president, look, I'm first of all a football referee. I am not sitting in a tribunal court. I'm not judging people. As a referee, I'm obliged, first of all, to be fair with everybody.
Abraham Klein antwortet ihm, dass er Schiedsrichter ist und kein Richter in einem Tribunal. Das Spiel, das er pfeift, Bayernhof gegen Hapoel Nahariya. Das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg spielen eine deutsche und eine israelische Mannschaft gegeneinander. Doch nicht alle in Israel sehen diese Begegnung so entspannt wie Abraham Klein. In seinem Heimatland gibt es Widerstände, überhaupt ein deutsches Team auf israelischem Boden zu empfangen. Auch Abraham Klein wird von allen Seiten kritisiert.
Some of them they criticized me and they told me how you can referee a German team when you suffered as a young under the German occupation. And then I thought to everybody, for me, football players are the same.
Abraham Klein sieht die Fußballspieler immer nur als Sportler und nicht als Repräsentanten einer Täter- oder Opfernation. Auch als er das Spiel bei der WM 1978 in Córdoba leitet. Auf dem Platz stehen sich Österreich und die Bundesrepublik Deutschland gegenüber. Aus der Sicht der jüdischen Gemeinde in Argentinien sind es zwei Täterländer. Aus der Sicht von Abraham Klein sind es zwei ganz normale Fußballmannschaften.
I leave my feelings at home. And when I refereed West Germany against Austria, many journalists in Argentina, they asked me the same questions. How you feel to referee these two countries? I told them, for me, West Germany and Austria is the same like my first game, which was Italy and Argentina. And I will do my best to finish the game, to be fair with the both team.
Sport ist Sport und Geschichte ist Geschichte. So denkt Abraham Klein. Der Schiedsrichter aus Israel will eigentlich nur eins: pfeifen. Er ist erst 36 Jahre alt, da darf er zum ersten Mal ein Spiel bei einer Weltmeisterschaft leiten.
My first World Cup game was in Guadalajara, Mexico in 1970. So I arrived to Mexico and at that time they distributed us envelopes and in the envelopes we had the games. So everybody opened the envelope. And I looked at the faces of the referees. Some of them were very happy. Some of them were not happy. And then in the last moment, I opened my envelope and I look again and again. I saw England, Brazil. I was shocked because I don't understand. A young referee with no experience. Now I'm going to referee Pelé, Jorginho, Tostão, Carlos Alberto, Bobby Charlton, Gordon Banks, the best goalkeeper. Great players.
Der junge, WM-unerfahrene Schiedsrichter zieht ein Traummatch und kann sein Glück kaum fassen. Brasilien-England, ein Klassiker. England hatte 4 Jahre zuvor die WM gewonnen, Brasilien 1962. Hier treffen der aktuelle und der ehemalige Weltmeister aufeinander. Ein Duell der Spitzenklasse. Sein Schiedsrichterkollege Diego Di Leo aus Mexiko schaut Abraham neidisch über die Schulter. Er will den Umschlag tauschen und bietet Abraham Klein sehr viel Geld.
And then he told me, Abraham, give me your envelope. We change envelopes. I told him, Diego, even if you give me $1 million, I will never change this envelope.
Abraham Klein pfeift aufs Geld und pfeift dafür sein Traumduell bei der WM in Mexiko. England gegen Brasilien.
Confirmation of the officials. Klein of Israel for this match is really on test. So England to kick off. In this match between the world champion and the former world champion.
The result, one of the greatest football matches of all time.
Abraham Klein bekommt nach dem Spiel viel Lob von allen Seiten. Als Pelé im Strafraum eine Schwalbe macht, steht Klein nur daneben und schüttelt den Kopf. Kein Elfmeter, Pelé. Bueno, sagt der Fußballgott und rappelt sich wieder auf. Brasilien gewinnt trotzdem gegen England und wird Weltmeister. Und Pelé und Abraham werden gute Freunde. Aber mit der sturen Korrektheit, mit der Abraham Klein seine Spiele leitet, macht er sich nicht nur Freunde. Die WM 1978 in Argentinien steht ganz im Zeichen der dort herrschenden Militärdiktatur.
People feel that the influence of the government on the field and the spectators, the 80,000 spectators, it was a big pressure on the referees. Because Videla told the team, if you are not, will be world champion, you will die on the field.
Eine Drohung, die General Videla durchaus ernst meint. Während in den Stadien des Landes die WM gefeiert wird, wird zur selben Zeit nur ein paar Kilometer weiter entfernt, gefoltert, gemordet, verschwinden tagtäglich hunderte Menschen. Videla will um jeden Preis, dass die argentinische Mannschaft die Weltmeisterschaft gewinnt, um sein Regime zu festigen. Auch als Abraham Klein das Spiel zwischen Italien und Argentinien pfeift.
And was not easy to referee. My most difficult game in all my life was Argentina-Italy, because some of the Argentinian players, when they went inside the penalty areas, they went on the ground, waiting to whistling penalties. That was no penalty. And then 80,000 people whistling against me. And then when I went down to the tunnels, I went down with a very bad feelings from the crowd. But from the other hand, I was happy that I was brave in the first half and I stood under the pressure of the crowd.
Es ist das einzige Spiel, das Argentinien in der Vorgruppe verliert. Und 80.000 Fußballfans im Stadion sehen in Abraham Klein den Schuldigen. Die objektiven Beobachter aber schwärmen von seiner Leistung. Der beste Referee des Turniers, schreiben deutsche Zeitungen. Englische Blätter nennen ihn den ersten echten Helden der WM. Danach wird Klein als heißer Kandidat für das Finale gehandelt.
Immediately after the game, I was one of the candidates to the final. But it was only one man who was not happy, it was Videla.
Der argentinische General Videla nimmt es ihm übel, dass er das Spiel in der Vorrunde aus seiner Sicht zu Ungunsten der argentinischen Mannschaft gepfiffen hatte.
Videla was not happy with my referee because he didn't want. His word was a veto for me not to referee the final. I don't know how.
Auf Drängen von argentinischen Fußballfunktionären wird Abraham Klein nicht für das Finale Argentinien gegen Holland nominiert. Auch später gerät der kleine, mutige Schiedsrichter immer wieder zwischen die politischen Fronten. Bei der WM 1982 drohen die arabischen Fernsehsender mit Boykott, sollte der Israeli als Schiedsrichter nominiert werden. Sie haben keinen Erfolg damit, aber bei der Übertragung der WM-Spiele blenden die arabischen Sender Abraham Kleins Namen aus oder verschleiern seine Herkunft.
In all my World Cup games, they never mentioned my nation. In England, Brazil, for example, they told Abraham Klein from Romania. In other tournaments, they told Abraham Klein from Hungary. They didn't mention my nation. They all the time boycott my refereeing. They try to put legs everywhere when they can.
Auf dem Rasen weigern sich die arabischen Kollegen, dem Israeli die Hand zu schütteln. Und reden wollen sie auch nicht mit ihm.
We refereed together in the World Cup games with Arab referees as well. For example, in 1970, in Mexico, it was a general. He was a general in the army in Egypt. At that time, you know, Israel and Egypt, we were in a war. And I tried to speak with him because for me, as a referee, he was not an enemy. He was a human being, but he didn't want to speak with me. Never.
Als Anfang der 80er Jahre die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern immer mehr zunehmen, bekommt das auch Abraham Klein zu spüren. Der deutsche Schiedsrichter Walter Eschweiler, der bei der WM 1982 in Spanien gemeinsam mit Klein einige Spiele leitet, erinnert sich.
Ich habe das auch nicht verstanden in London bei den Lehrgängen. Wenn der Abraham Klein sprach, sind die Araber rausgegangen. Und dann habe ich denen nach später mal gesagt, in der Kaffeepause, ich sage immer, wir sind Sportler, ich finde das nicht gut. Überwindet euch mal. Und dann sind sie auch auf meinen Bitten hin später drin geblieben und haben sich ruhig verhalten. Der ein oder andere hat sich umgedreht und auf die Wand geguckt. Aber das ist ja wie im Kinderjachten. Das sollte man nicht überbewerten. Aber sie sind im Zimmer geblieben. Und das ist wichtig.
Doch solche Erlebnisse hinterlassen Spuren bei dem kleinen Schiedsrichter aus Israel, der eigentlich nur eins wollte. Fußballspiele pfeifen.
The feeling is not good because if you are in a tournament, then you must be friendly with everybody. And I'm very sorry, but they were not friendly with me.
Sein letztes großes Turnier. Das soll Abraham Klein bei der Weltmeisterschaft 1982 in Spanien leiten. Doch kurz vor dem Beginn der WM bekommt er in Madrid einen Anruf von seiner Frau Brajá. Sie weint am Telefon und sagt, dass ihr gemeinsamer Sohn Amit im Libanonkrieg an die Front beordert worden war. Bisher gibt es noch kein Lebenszeichen von ihm.
There is no call for him. We didn't hear nothing from him. And you know, my body was in Madrid. My heart was in Lebanon someplace. I think all the times about him.
Die Sorgen um seinen Sohn zerfressen Abraham Klein. Er, der immer den Anspruch hat, 100% auf dem Spielfeld präsent zu sein, denkt nun, kurz vor der WM, ich kann das nicht. Nicht, wenn ich nicht weiß, ob es meinem Sohn gut geht. Abraham Klein geht zu seinem Vorsitzenden und bittet um ein Gespräch.
I went to him and I told him, look, my son is in the front. I have no ear for him. I'm thinking about him 24 hours in the day. Please select me only as a fourth official and linesman until I will have some news from him.
Abraham Klein fühlt sich nicht in der Lage, ein ganzes Fußballspiel zu leiten. Beim Vorrundenspiel Peru gegen Italien assistiert er Walter Eschweiler nur als Linienrichter.
And after the game, when I went to the hotel, I found a letter from my son. It was 18th of June. This was his birthday. And I understood that he's alive.
Ein Brief, ein erstes Lebenszeichen von seinem Sohn Amit. Schon beim Lesen des ersten Satzes fängt Abraham Klein an zu weinen.
Shalom, mein lieber Vater. Heute ist Freitag und du weißt, dass es mein Geburtstag ist. Ich feiere den Tag hier weit weg in Libanon. Leider wurden schon viele meiner Freunde getötet oder sind verwundet. Das bricht mir das Herz. Ich warte dennoch ungeduldig darauf, ein WM-Spiel zu sehen, das von dir geleitet wird. Alle Soldaten hier sammeln Zeitungsausschnitte über die WM. Wir drücken hier alle die Daumen für deinen Erfolg. Alles Liebe, Amit.
And then late on the night, my telephone rings. He was on the line. And then he called me and he told me, Father, I am okay. You can start to referee. He understood why I'm not refereeing, because they watched the games. They brought television with them. They plugged them to the tanks and they are watching the games. I told him how we watch games. We are not fighting. Then he told me, look, when it's a game, the both sides watch the games. They stop fighting in the same time.
Immer wenn ein WM-Spiel läuft, dann schweigen im Libanon die Waffen. Auf beiden Seiten der Front versammeln sich die Soldaten und schauen gebannt auf die Fernsehgeräte, die sie an ihre Panzer angeschlossen haben. Amit bittet seinen Vater, nicht seinetwegen auf die WM zu verzichten. Nach dem Telefongespräch klopft Abraham Klein wieder an die Hotelzimmertür seines Vorgesetzten.
And smiling, I told him, my son is alive. I am ready to the World Cup.
Am 5. Juli 1982 leitet Abraham Klein das Viertelfinale zwischen Italien und Brasilien in Barcelona, während sein Sohn Amit das Spiel auf der anderen Seite der Welt im Feldlager auf einem kleinen Fernseher verfolgt. Es ist das letzte große WM-Spiel, das Abraham Klein als Schiedsrichter leitet. Ein dramatisches noch dazu. Und als Brasilien 2-3 verliert und aus der WM ausscheidet, sacken die brasilianischen Spieler unter Tränen auf dem Spielfeld zusammen. Sie bemerken nicht, dass ein kleiner Mann auch etwas wehmütig über den Rasen des Estadio de Sarria läuft.
I stood in the middle of the field. I don't want to go out because I knew that this is my last game.
Abraham Klein hat immer davon geträumt, ein WM-Finale zu leiten. Der Traum hat sich nicht erfüllt. Aber der kleine, große Meister der Pfeife ist trotzdem glücklich.
The charm of refereeing is to handle the game, to referee the best players in the world. Pelé, Maradona, Johan Cruyff, Beckenbauer, Rummenigge. And the charm was when you finish the game, and the players were happy and they coming to you and shaking the hands and telling you thank you very much. This was for me the charm of the game.
The charm of the game. Hannah Ender über den Herrn der Pfeifen, die Schiedsrichterlegende Abraham Klein. Der 100 hier und bei mir im Studio ist Niloufar Elhami, Redakteurin dieser Sendung. Mhm. Wir reden ja heute über Sport und Politik und jetzt reden wir über einen Streit in den USA, der vor 2 Wochen hochgekocht ist. Ich fasse nochmal zusammen. Vor 2 Wochen, da war Trump im Bundesstaat Alabama, um ein bisschen Wahlkampf zu machen für einen republikanischen Senator da. Und wie aus dem Nichts fängt Trump plötzlich an, über große Sportler der Nation herzuziehen, sie anzugehen, weil die sich bei der Nationalhymne vor den Spielen, bei der NFL zum Beispiel, beim Football nicht erheben, sondern aus Protest sich hinknien, um auf Rassismus und Polizeigewalt gegenüber Schwarzen aufmerksam zu machen.
When somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired!
Milo, das sind krasse Worte von einem US-Präsidenten. Son of a bitch.
Son of a bitch. Trump wendet sich da einfach auch an die Clubchefs der Football-Liga NFL. Diese Hurensöhne haben da nichts in der Liga verloren. Sie sind respektlos gegenüber dem eigenen Land, der eigenen Flagge. Die gehören einfach gefeuert. Und wenn es auch nur ein Spieler ist, sagt er ja, verlasst das Stadion, steht auf und geht. Nur so kann dieser Nonsens aufhören.
Was ja eigentlich interessant ist, dass das ja bei Trumps Rede da in Alabama komplett aus dem Nichts kam. Also so Trump-typisch, alle waren überrascht.
Ja, denn eigentlich hatte sich diese anfängliche Aufregung über diese Art von Protest schon beruhigt. Ne? Also das war nicht mehr so ein Aufregethema wie im letzten Sommer. Da hat nämlich dieser Protest eigentlich angefangen. Und zwar mit Colin Kaepernick. Das ist ein schwarzer Quarterback-Spieler. Der hat damals bei den San Francisco 49ers gespielt. Und da hat er es plötzlich einfach gemacht. Bei einem Spiel still und unauffällig gekniet.
There's people being murdered unjustly and not being held accountable. I can't look in the mirror and see other people dying on the street that should have the same opportunities that I've had. I'll continue to sit when there's significant change and I feel like that flag
das Statement represents what's von Colin Kaepernick. I'll stand. Und danach, nach seiner Aktion, ging's ja richtig, richtig ab und er hat wahnsinnig viel Kritik einstecken müssen.
Genau, um diese Kritik zu verstehen, da muss man einfach wissen, die NFL gilt als die konservativste Sportliga in den USA. Ne? Die Liga identifiziert sich sehr stark mit dem Militär. Es gibt da kulturell und traditionell gewachsen eine Nähe zum Militär. Die machen da viele gemeinsame Events. Und dieses Knien wäre für jeden NFL-Profi ein Akt der Provokation. Aber dass ein schwarzer NFL-Sportler das gemacht hat, das wurde in vielen Medien und auch bei einigen NFL-Chefs als unfassbar provokant empfunden, als eine der schlimmsten Beleidigungen dem amerikanischen Militär gegenüber. So nach dem Motto, unsere Soldaten sterben für unser Land und du, Colin Kaepernick, hast nicht mal den Anstand, dich für sie zu erheben.
Das war vor einem Jahr eben eine heftige Diskussion. Ich erinnere mich auch, dass der damalige Präsident Barack Obama sich dann dazu geäußert hat in einer Talkshow, weil es so eine Welle in Gang gesetzt hat.
Ja, der hat versucht, die Wogen zu glätten. Obama hat sich nicht auf die Seite von Kaepernick gestellt, ne? Das war ganz deutlich. Der hat das auf einmal auf so eine viel größere Ebene gehoben, so nach dem Motto, egal, ob wir andere Meinung sind und ob ich andere Meinung bin, dass das nicht okay ist mit dem Knien, aber unsere Demokratie hält schon sowas aus und es geht doch um freie Meinungsäußerung. Und wir müssen hier irgendwie gestärkt aus dieser Diskussion rausgehen und vielleicht hat das ja was Gutes. Ne? Also das war damals schon sehr emotional und man muss auch sagen, der Colin Kaepernick hat danach ziemlich krass dafür bezahlen müssen.
Was heißt das?
Denn ja, sein Vertrag hat dann irgendwann geendet, mitten in diesen Monaten und der ist nicht mehr unter Vertrag genommen worden, von keinem Team, bis heute nicht. Und das liegt nicht an seinen fehlenden Talenten, da sind sich zum Beispiel US-Sportexperten sicher und da sieht man auch, auf einmal waren diese Spiele viel zu politisch und ja, einfach mehr als es den Ligabesitzern zum Beispiel lieb ist.
Da zeigt sich auch, dass das eben so eine Störung des gut laufenden Sportbetriebs, da geht es ja irgendwie darum, die Chefs wollen Geld verdienen, man will, dass die Leute ordentlich Bier trinken im Stadion, dass Werbung sich verkaufen kann und so weiter und so fort, dass die Leute sich gemütlich machen und die Politik soll außen vor bleiben, die soll man vergessen.
Genau, also zumindest bei der NFL. Ne? Hier muss man sagen, dass die NBA, also die Basketballliga, im Unterschied zu der NFL schon viel länger so politisch gewesen ist. Auch seit vielen Jahren haben da Spieler irgendwie sich kritisch geäußert und politisch geäußert und dass das quasi jetzt so ein bisschen auf die NFL rübergeschwappt ist. Ne?
Aber man muss doch auch sagen, also ich erinnere mich an diese großen Halbzeitauftritte, die bekannten Auftritte, wo die Stars auftreten, Lady Gaga und Co. Und da gab es ja auch beim Super Bowl, da gab es doch auch immer wieder politische Statements.
Genau, also Super Bowl, ne, das ist ja das Finale der NFL-Saison und ja, du hast recht, das ist auch in den letzten Jahren so ein bisschen politisch geworden. Dieses Jahr im Februar, du hast ja Lady Gaga gesagt, das war ja die erste Eröffnung der Spiele nach Präsident Trump und da ist eben Lady Gaga als klare Trump-Gegnerin aufgetreten und klar, auch da so ihr übliches Motto Toleranz und es ist okay, anders zu sein und so bombastisch da hochgehalten. Letztes Jahr auch klar politisch, ne, als Beyoncé Formation gesungen hat und die Outfits haben dann an die Black Panther-Bewegung erinnert und es gab auch da Anspielungen auf Rassismus und Diskriminierung von Frauen. Aber wie gesagt, Colin Kaepernick hat so ein bisschen das Fass im letzten Sommer zum Überlaufen gebracht. Es gab dann in den kommenden Monaten so ein paar Spieler, die hier und da mal gekniet haben. Aber eigentlich war es, wie gesagt, wieder leise geworden.
Und dann kommt eben Trump vor 2 Wochen da, macht eine Rede in Alabama und bringt das Fass wieder zum Überlaufen.
Genau, Trump hat da einfach seine Chance gesehen, dieses Thema endgültig irgendwie zu begraben. Das war ihm schon länger ein Dorn im Auge gewesen. Also so eine Art Dolchstoß.
Das jetzt Schluss damit, ich bürste dann noch einmal
ja,
drüber.
Genau, ne, ja, genau, wo Kaepernick irgendwie bestraft war und die Protestler haben irgendwie aus seiner Sicht verloren. Die Chefs und das Publikum, die sind so ein bisschen auf meine Seite. So sah das Trump. Und dann hat Trump eigentlich zum ersten Mal genau das Gegenteil von dem bewirkt, was er wollte.
Wobei dieses Provozieren ist ja ganz, ganz typisch Trump, ne? Also er provoziert, um dann Jubel bei seinen Anhängern auszulösen, und der Shitstorm bei seinen Gegnern, der ist ihm doch egal.
Ja, ja, aber dieses Mal haben sich auch Menschen aufgeregt, die Trump eigentlich wirklich nahestehen. Die Clubchefs zum Beispiel. Da ist bekannt, dass einige dieser Clubbesitzer gut befreundet sind mit Trump und ihn auch unterstützen. Und trotzdem fanden die das nicht okay. Und die NFL hat sofort reagiert, dass es nicht den Spielern, sondern eindeutig Trump an Respekt fehlt und dass die Spieler ein Recht auf freie Meinungsäußerung haben. Und dann ging es ja erst richtig ab.
Das ist die Nationalhymne. Am Games Day, vergangenen Sonntag, ne, der findet ja traditionell in London statt, und da gab es viel Aufregung. Also Fox News ist das, was wir da gerade hören. Die diskutieren darüber, was
und
da passiert ist.
Genau, die kommentieren, wie viele Spieler da eigentlich mitmachen. Ja, klar, nach diesen Trump-Ausraster, sag ich mal, haben sich die Spieler erst recht solidarisch gezeigt. Am dritten Spieltag der NFL waren es 150 Spieler aus verschiedenen Teams, die knieten oder die standen am Rande oder hatten ihre Hände auf die Schulter derjenigen, die knieten. Ne? Auch Trainer und Chefs haben damit gemacht.
Es gab ja auch ein Team, Pittsburgh Steelers, die sind gar nicht rausgekommen aus der Kabine, während der Hymne, sind drin geblieben.
Genau, und die wurden total unterstützt von ihrem Teamchef Mike Tomlin.
We're not participating in the anthem today. Not to be disrespectful to the anthem, to remove ourselves from this circumstance.
Genau, also nicht um respektlos zu sein, wie Tomlin sagt, sondern um sich einfach von diesem ganzen Mist zu distanzieren, eben weil Trump so persönlich geworden ist und einzelne schwarze Spieler beschimpft hat. Ne? Spieler, die zum Teil wie Nationalhelden behandelt werden und mittlerweile auch so viel Geld und Gewicht haben, dass ihre Stimme was zählt, dass sie unabhängig sind und richtig was dagegen setzen können.
Und das Spannende ist ja, es blieb nicht bei der NFL. Ja, Trumps Beschimpfung hat so richtig ein Feuer entfacht. Es hat sich dann ausgebreitet auf andere Sportarten. Die NBA hast du schon angesprochen, die war dabei. LeBron James, ein ganz großer der NBA, der hat sich dann auch eingemischt.
You regret that you got into a name-calling situation with the president?
No. A name-caller. What did I say? Let me hear you say it.
Called him a bum.
It's not a name-call. It's a... you bum. Me and my friends call each other that all the time. I'm not his friend, though. I don't want to see that on the note. He's not my friend. Hey, he doesn't understand the power that he has for being the leader of this beautiful country.
Ja, genau, a bum. Also der nennt Trump ein Volltrottel in dieser Pressekonferenz, auch wenn es halt so ein bisschen charmant und mit Witz gemacht ist. Aber danach wird es ernst, als er sagt, dass Donald Trump das natürlich überhaupt nicht bringen kann als der größte Mann der Nation. Und vor einer Woche, da fanden die ersten Vorbereitungsspiele der NBA statt. Da hat der stellvertretende Liga-Chef Mark Tatum vorgeschlagen, dass die NBA-Teams bei den Eröffnungsspielen auf jeden Fall diese Kernwerte der Liga sozusagen zeigen, also Gleichberechtigung, Vielfalt und Zugehörigkeit. Er sagte dann zwar, dass die NBA den Teams vorschreibt, während der Hymne auf jeden Fall zu stehen, aber eine Art Protest gab es trotzdem, denn die Spieler verhacken dann einfach die Arme.
Da hat Donald Trump sich vielleicht mit den Falschen angelegt, und zwar mit den großen Stars des US-Sports. Niloufar Elhami, danke.
Deutschlandfunk Nova 100.
Olympia. Ein großes, friedliches Sportfest. Politik hat da nichts zu suchen, jedenfalls wenn es nach den Veranstaltern geht. Tatsächlich, das Olympische Komitee, das IOC, achtet sehr streng darauf, dass alle Regeln eingehalten werden. Da ist politischer Protest zum Beispiel verboten. Schon so eine kleine politische Geste, ein kleiner Aufnäher, Aufkleber, ein bedrucktes Shirt, sowas kann alles Ärger geben, kann zum Ausschluss von den Spielen führen. Nichts soll den gut inszenierten Ablauf stören. Das könnte ja zum Beispiel die Sponsoren verärgern. Das gilt tatsächlich auch heute noch. Athleten drohen empfindliche Strafen, wenn sie gegen diese Regeln verstoßen. 1968, da waren die Olympischen Spiele noch ein bisschen unschuldiger. Da gab es nicht so viele Sponsoren, da gab es nicht so viel Geld. Und trotzdem, wer bei den Spielen in Mexiko protestiert hat, fürchtete nicht nur den Ausschluss, sondern gleich um sein Leben. Thomas Reintjes über drei Athleten, die sich trotzdem getraut haben zu protestieren. Und zwar genau dann, als alle Welt zugeschaut hat. Zwei berühmte schwarze Amerikaner und ein Weißer aus Australien, den heute kaum noch einer kennt.
Drei Amerikaner werden also nebeneinander auf den Startblöcken kauern. Smith, Carlos und Quested.
Auf sie fokussiert sich alles. John Carlos, Larry Quested und Tommy Smith.
Die 307.
Er ist der Favorit. 24 Jahre alt, 1,91 Meter groß und schon in den Vorläufen war er mehrfach Olympiarekord gelaufen. 200 Meter in 20,1 Sekunden.
Die beiden Riesen.
Auf den Plätzen 2 und 3 werden seine Landsmänner erwartet. Drei Amerikaner auf dem Treppchen. Damit rechnet auch der deutsche Reporter damals.
Die Favoriten sind die drei Amerikaner, dazu vermutlich Michael Fry aus Jamaika.
Aber auch die anderen Sprinter sind nicht zu unterschätzen. Alle haben schon im Halbfinale bewiesen, dass sie die Strecke in weniger als 21 Sekunden laufen können. Der Franzose,
Roger Bambuck, den Franzosen,
der Deutsche,
Jochen Eigenherr, Westdeutschland,
der Mann aus Trinidad und Tobago,
dann
und der Australier.
Peter Norman, der starke Australier, und Robert Trinidad.
Es ist eines der stärksten Felder ever. Aber nicht nur deshalb wird dieses Rennen legendär werden.
Nach wie vor 75.000 Zuschauer im Estadio Olimpico.
Es geht in die Geschichte ein.
Bei uns ist es 5 Minuten vor 18 Uhr.
Und nicht nur in die Sportgeschichte.
So, jetzt und Bambuch geht los. Bambuch geht los wie der Teufel, aber auch vor ihm John Carlos. John Carlos rollt das Feld erst einmal auf. Carlos führt das Feld an vor Tommy Smith. John Carlos, jetzt kommt aber Tommy Smith. Jetzt kommt Smith. Ist denn so etwas möglich? Und Carlos hat nicht aufgepasst. Er ließ vermutlich noch den Australier Peter Norman vorbei.
Was a phenomenal race and it's always been known as one of the great races of Olympic history.
Das ist Matt Norman. Er hat einen Dokumentarfilm über das 200-Meter-Finale von Mexiko 1968 gedreht.
I've watched it a million times now and I never get sick of it.
Matt Norman fiebert jedes Mal mit, denn er ist der Neffe von Peter Norman, dem australischen Sprinter.
Das wird aber nun ein neuer Weltrekord sein.
Damals, 1968, müssen die Zuschauer und Reporter eine Ewigkeit auf das Endergebnis warten.
Das werden bestimmt 19,8 oder 19,9 sein.
Tommy Smith war weit vorne, aber wer ist Zweiter?
Ein unerhörtes Rennen dieser beiden Amerikaner, aber auch von Peter Norman, der vermutlich sogar die Silbermedaille haben wird. Ich hoffe, man zeigt uns hier eine Zeitlupe.
It was so close and it wasn't expected. So Peter took up a lot of ground in that last straight to actually get that second place. Well deserved.
Sein Onkel gewinnt Silber. Eine Sensation. Zwischen die großen Afroamerikaner Tommy Smith und John Carlos hat sich irgendwie dieser weiße Australier gemogelt. 1,65 Meter klein. Bis dahin war er fast unsichtbar gewesen. Als er aus Australien in Mexiko ankam, lief er zum ersten Mal auf einer Tartanbahn. Er hatte auch kein Höhentraining absolviert wie die Amerikaner. Bei der Ankunft im olympischen Dorf in Mexico City, etwa 2300 Meter über dem Meeresspiegel, macht sich sein Trainer Ray Weinberg Sorgen.
We're on the fourth floor of our apartment block and I said to the team members, don't use the lift, walk up the stairs. And there wasn't an athlete that reached the fourth floor.
Keiner der australischen Leichtathleten schafft es angeblich in der dünnen Luft die Treppe hinauf zu ihren Zimmern im vierten Stock.
So I thought we got a problem.
Aber Peter Norman akklimatisiert sich und läuft plötzlich Zeiten, die er noch nie zuvor gelaufen ist. Von einem Rennen zum nächsten wird er immer stärker, bricht schon im Vorlauf den olympischen Rekord und stellt im Finale einen neuen australischen Rekord auf. Trotzdem hätte wohl niemand auf ihn gewettet. Irgendwie lief er die ganze Zeit unter dem Radar. Das Erstaunliche ist aber,
ist denn so etwas möglich?
Diese 20 Sekunden, in denen er zur Silbermedaille läuft.
Er ließ vermutlich noch den Australier Peter Norman vorbei.
Dieser Moment, als er auf der Zielgeraden an John Carlos vorbeizieht und hinter Tommy Smith Zweiter wird, der ändert nichts an seiner Unsichtbarkeit. Selbst bei der Siegerehrung auf dem Treppchen bleibt er unsichtbar. Er steht im Schatten der Amerikaner. die haben ihre eigenen Probleme mit nach Mexiko gebracht.
They had serious race issues during 1968. So there was a lot of anger and a lot of spite towards Black America, and the Americans needed something to actually say enough is enough.
1936 hatte Jesse Owens bei Hitlers Olympischen Spielen in Berlin 4 Goldmedaillen für die USA gewonnen. Als er bei einem Empfang im Hotel Waldorf Astoria in New York geehrt werden sollte, musste er den Lastenaufzug benutzen. 1968 ist die Ungleichheit zwischen Schwarzen und Weißen immer noch Alltag. Wie alle Schwarzen in den USA müssen auch die afroamerikanischen Leichtathleten gesonderte Toiletten benutzen und können nicht alle Restaurants besuchen. Das Amerika, das sie bei den Olympischen Spielen im Oktober vertreten sollen, ist nicht ihr Amerika. Es gibt Pläne für einen Boykott. Sie kommen unter anderem von einer überwiegend afroamerikanischen Organisation, dem Olympic Project for Human Rights. Mitglieder unter anderem die Sprinter John Carlos und Tommy Smith. Martin Luther King Jr. unterstützt die Idee.
Let me say that I absolutely support this boycott. I would also like to commend the outstanding athletes who have the courage and the kind of determination to make it clear that they will not participate in the 1968 Olympics in Mexico City unless something is done about these terrible problems, these terrible evils and injustices.
Anfang April 1968 wird Martin Luther King von einem Rassisten erschossen. 2 Monate später, im Juni, der Politiker Bobby Kennedy, Bruder von John F. Kennedy. Im Oktober stehen die Spiele in Mexiko an. Doch eine Mehrheit für einen Boykott kommt nicht zustande.
The athletes themselves thought that they could actually do more justice by demonstrating somehow at the Olympics instead of not going.
Und das bringt uns zurück zu den Minuten nach dem legendären 200-Meter-Finale.
Oh, das war ein Lauf. Ein großartiger Lauf.
Während der Reporter darauf wartet, das Rennen nochmal sehen zu können,
jetzt kommt es noch einmal,
verschwinden die Sprinter bis zur Siegerehrung in den Katakomben des Stadions. Dort schmieden Tommy Smith und John Carlos einen Plan. Peter Norman mischt sich ein. In der Doku, die Matt Norman über seinen Onkel gedreht hat, erzählen die drei, inzwischen alte Männer, von dieser Situation.
Wir hatten nicht wirklich viel Zeit, uns hinzusetzen und zu überlegen, was wir machen wollen.
Tommy und John hatten geplant, während der Zeremonie schwarze Handschuhe zu tragen. Aber dann merkte John, dass er seine Handschuhe im Dorf vergessen hatte. Ich schlug vor, sie könnten doch jeder einen Handschuh tragen, weil sie ja nur eine Hand hochhalten würden. Und das haben sie dann gemacht. John trug den Handschuh an der linken Hand, Tommy an der rechten Hand. Die haben sie dann zur Faust geballt in die Luft gehalten.
Das amerikanische und das internationale Olympische Komitee hatten vor den Spielen klargemacht: Wer protestiert, wird sofort nach Hause geschickt. Vielleicht droht ihnen wegen ihrer Aktion sogar die Aberkennung ihrer Medaillen. Aber sie fürchten noch Schlimmeres.
I know Tommy Smith and John Carlos was afraid because we had received so many death threats.
Wir hatten Angst, weil wir so viele Todesdrohungen bekommen hatten.
And we were talking about now, well, what are we going to do the moment that we get out there?
Es gibt Gerüchte, dass im Publikum Schützen säßen, die jeden Protest mit Waffen beenden würden. Tommy und John fühlen sich trotzdem verpflichtet, etwas zu tun. Während all der anderen Siegerehrungen mit Afroamerikanern auf dem Treppchen haben sie vergeblich darauf gewartet, dass jemand auch nur die leiseste Kritik daran äußern würde, wie sie zu Hause in den USA behandelt werden. Sie müssen es jetzt durchziehen. Sie gehen raus zur Siegerehrung, zusammen mit Peter Norman. Tommy Smith und John Carlos auf schwarzen Socken. Ihre Schuhe tragen sie in der Hand.
Die schwarzen Socken, die sie während des ganzen Wettkampfs trugen und dass sie keine Schuhe anhatten, das war ein Symbol für die Armut der Afroamerikaner, dass sie keine guten Jobs und keine vernünftige Bildung bekommen konnten.
Die drei bekommen ihre Medaillen, dann drehen sie sich nach rechts in Richtung der Flaggen. Peter Norm steht vorne und sieht nicht, was die beiden Amerikaner hinter ihm machen, während ihre Hymne gespielt wird. Doch er weiß, dass Tommy und John ihren Plan durchziehen, als die Musik nach ein paar Takten verstummt.
The stadium just went quiet.
In diesem Moment entsteht eines der ikonischen Fotos des 20. Jahrhunderts. Tommy Smith und John Carlos stehen mit gesenktem Kopf auf dem Siegerpodest, die Hand mit dem schwarzen Handschuh zur Faust geballt und in die Höhe gestreckt. Das Symbol der Black Power Bewegung. Am nächsten Tag ist das Foto weltweit auf den Titelseiten. Es ist unvergessen und noch heute, fast 50 Jahre später, werden Carlos und Smith dafür besonders von Schwarzen in den USA verehrt. Den kleinen weißen Australier vor ihnen nimmt keiner wahr. Peter Norman bleibt unsichtbar. Manche Redakteure schneiden das Foto sogar so zu, dass der Silbermedaillengewinner abgeschnitten ist. Der weiß aber genau, um was es damals geht.
Die Symbolik war in etwa, dass sie ihre Köpfe senkten für ihre Brüder und Schwestern, die sich für die Sache der afroamerikanischen Einheit geopfert hatten. Der erhobene Arm und die geschlossene Hand waren ein Symbol für die Einheit, mit den Fingern, die zusammenkommen, und ein Symbol der Stärke. Das war nie als bedrohliche Geste gemeint.
Doch die Medien interpretieren die Geste anders, als aggressiven Akt.
Sie sagten, wir haben gesiegt, doch nicht für das Weiße, sondern für das Schwarze Amerika. So erklärten sie auch vor dem amerikanischen Fernsehreporter unverhohlen ihre Solidarität mit ihren Schwestern und Brüdern.
Ein amerikanischer Sportkommentator sagt, der bizarre Protest nehme den Medaillen den Glanz. Der olympische Geist sei durch das politische Statement verdorben worden, heißt es in den Medien. Was sich Tommy Smith und John Carlos bei ihrer Aktion wirklich gedacht haben, geht im Medienrummel unter. Unter geht dabei auch, dass dort nicht zwei, sondern drei Athleten protestiert haben. Peter Norman, der Australier, hat zwar nicht seine Faust erhoben, aber er war Teil des Protests. Und es war ihm wichtig, sagt sein Neffe heute.
He knew that the cause was a good one and it was something that he believed in and that he was willing to sacrifice that silver medal if that's what would actually happen.
Das hat seine Gründe. Peter Norman wächst in einer Familie auf, die sich stark bei der Heilsarmee engagiert. Alle Menschen mit Respekt zu behandeln und sich für andere einzusetzen, das wird ihm von klein auf eingeprägt. Hinzu kommt, dass Rassismus auch in Australien grassiert. Nicht-Weiße können dort keine Staatsbürger werden und Aborigines werden unterdrückt.
Peter never saw the color of someone's skin.
Peter hat nie auf die Hautfarbe oder die Religion oder den Wohlstand von jemandem geschaut. Er hat ihn als Freund und Menschen gesehen. Dass sich Peter für Tommys und Johns Sache eingesetzt hat, das hat niemand überrascht, der ihn kannte. Sowas würde er immer tun.
Und er tut es. Kurz vor der Siegerehrung entschließt sich Peter Norman, mitzumachen beim Protest der Amerikaner.
Als sie mir sagten, was sie vorhatten, fragte ich, ob sie noch ein Badge übrig hätten. Einen Button vom Olympic Project for Human Rights.
Das Olympic Project for Human Rights, das versucht hatte, einen Boykott der Spiele zu organisieren, hatte Buttons an die amerikanischen Olympioniken verteilt, die sich mit der Sache solidarisch erklären wollten. Darauf war ein grüner Lorbeerkranz abgebildet. In der Mitte stand der Name des Projekts. Viele amerikanische Sportler, auch Weiße, tragen die Badges. Aber nicht während der Wettkämpfe und erst recht nicht während der Siegerehrungen. Allein das Tragen dieses Buttons ist schon ein Statement, das einem den sofortigen Heimflug bescheren kann. Tommy und John aber haben sich jetzt vor ihrer Siegerehrung das Abzeichen an die Brust geheftet. Und Peter findet, dass das für ihn die richtige Art ist, sich solidarisch zu erklären.
So they said, well, sure, if you're gonna wear it, we'll get you one. So,
also sagten sie, wenn du das Badge tragen willst, besorgen wir dir eins. John fragte einen von der Rudermannschaft, den sie zufällig trafen, und der gab Peter sein Badge.
And so Peter wore that badge.
Peter trägt es mit Stolz. Später sagt er, der Protest sei ihm genauso wichtig gewesen wie die Medaille. Seine Aktion bleibt nicht unbemerkt. Zwar stürzen sich die Medien auf John Carlos und Tommy Smith, aber die Sportfunktionäre übersehen Peter Normans stillen Protest nicht.
What actually happened to them was Peter himself was reprimanded.
Er wird getadelt, zunächst freundlich.
Peter's coach came in and said, look, consider yourself severely reprimanded. Would you like tickets to the hockey tonight?
John Carlos und Tommy Smith werden sofort zurück in die USA geschickt. Ihre Karriere ist von heute auf morgen vorbei. Sie geraten unter enormen Druck, bekommen Drohungen und finden kaum Jobs. Olympiasieger Tommy Smith verdient seinen Lebensunterhalt mit Autowaschen. Erst Jahrzehnte später werden sie zu gefragten Vortragsrednern und verkaufen Black Power T-Shirts in ihren Webshops. Aber auch für Peter Norman ist die Sache mit dem Tadel nicht einfach erledigt. Er trainiert und rennt weiter. Das nächste Ziel, die nächsten Olympischen Spiele. München 1972. Aber die Australier nehmen ihn nicht mit.
He qualified for the Munich Olympics 15 times for the 100 and 200 meters, and yet he wasn't selected for the team.
Obwohl er sich mehrfach qualifiziert, obwohl er auf Platz 5 der Weltrangliste steht, entscheidet das australische Olympische Komitee, keine Sprinter nach München zu schicken. Lieber gar keinen als Peter Norman. Die Funktionäre, so scheint es, möchten Peter am liebsten aus der Geschichte ausradieren. Und zwar dauerhaft. 32 Jahre nach den Spielen von Mexiko kommen die Olympischen Spiele nach Australien, Sydney 2000.
In the year 2000 we had our own Olympics here in Sydney and he wasn't invited in any official capacity to take part in the lap of honor like all the other past medalists in Australia. Peter is the fastest Australian in history to this day and yet he wasn't invited.
Der winzige Anstecker, der stumme Protest, hat ihn um den Ruhm gebracht, der ihm als schnellsten Australier aller Zeiten gebührt hätte. Obwohl, der Ruhm ist ihm fast egal. Die Silbermedaille, erzählt Matt Norman, habe sein Onkel zu Hause als Türstopper benutzt. Bereut habe er nichts.
The one question I asked him is, if you could redo that in your life, would you do it exactly the same? And he said, I would never have changed a thing. I would have done that without question.
Zu den Spielen nach Sydney fährt er dann doch noch, auf Einladung der amerikanischen Leichtathleten, mit denen ihn eine lebenslange Freundschaft verbindet. Aber auch in den Staaten wird Peter Norman schon mal übersehen, wenn es um den Black Power Protest von 68 geht. 2005 wird auf dem Campus der San Jose State University in Kalifornien eine Statue enthüllt. Sie stellt das Siegertreppchen dar. Darauf, 6-7 Meter groß, Tommy Smith und John Carlos. Auf Socken, den Kopf gesenkt, die Faust in die Höhe gestreckt. An der Brust das Badge des Olympic Project for Human Rights. Das Podest mit der Nummer 2 ist leer. Peter Norman hält zur Enthüllung des Denkmals eine nette Rede und posiert für ein Foto zusammen mit John Carlos und Tommy Smith vor der Statue. Am Revers der Button mit grünem Lorbeer. Am 3. Oktober 2006 stirbt Peter Norman. Tommy Smith und John Carlos tragen seinen Sarg. Den australischen Rekord über 200 Meter hält er bis heute.
Thomas Reintjes hat an den unsichtbaren Zweiten erinnert. Peter Norman hat gemeinsam mit Tommy Smith und John Carlos bei der Siegerehrung gegen den Rassismus in den USA protestiert. 1968 war das bei den Olympischen Spielen. Und sorry, da müssen wir jetzt durch. Ich verspreche aber, es wird kurz. All Together Now, 90er-Jahre-Song von The Farm. Eine Fußballhymne in Großbritannien war das damals. Und diesen Song, den mussten wir jetzt hören, weil er ist wichtig für die Geschichte, die jetzt kommt. In dem Lied wird nämlich der Weihnachtsfrieden 1914 besungen. Erster Weltkrieg. Englische und deutsche Soldaten stellen Weihnachten das Schießen ein, kommen aus ihren Schützengräben geklettert und spielen miteinander Fußball. Tolle Geschichte, ne? Erzählt irgendwie von der heilsamen Kraft des Sports, des Fußballs. Haben wir, glaube ich, auch alle schon mal gehört. Das Problem an dieser Geschichte ist, stimmt so nicht. Ha. Die Waffen, die haben geschwiegen an diesem Weihnachtsfeiertag. Ja, die Soldaten haben sich auch getroffen. Ja, und bestimmt wurde auch mal ein bisschen mit dem Ball rumgekickt. Aber so ein Fußballspiel, das hat es kaum gegeben. Das hat mir zumindest Sportjournalist Christoph Becker erzählt, der der Legende mal nachgeforscht hat.
Das, was später daraus wurde, dieses Weihnachtsspiel, das es angeblich gegeben haben soll zwischen Deutschen und Engländern und diese Vorstellung, die wir jetzt später davon haben, dass da jetzt also quasi eine englische Soldatennationalmannschaft und eine deutsche Soldatennationalmannschaft gegeneinander gespielt hat, das hat es nie gegeben. Dieses Spiel in dem Sinne gab es nicht, sondern es ist sehr schwer festzustellen, wo wer miteinander Fußball gespielt hat. Was man weiß aus der Forschung, aus Feldpost, die im Nachhinein gelesen wurde, beispielsweise aber auch aus englischen Zeitungsberichten aus der Zeit, ist, dass auf jeden Fall Engländer beteiligt waren und von deutscher Seite eher Sachsen und Bayern, denn Preußen und Frankreich waren die Erzfeinde. Offensichtlich war diese Feindschaft zwischen Sachsen, Bayern und Engländern nicht ganz so stark ausgeprägt.
Also du sagst, dieses große Fußballspiel, was ja tatsächlich auch in einigen Köpfen es sozusagen damals dann gegeben hat, oder wir denken, dass es das gegeben hat, das gab es nicht. Die haben einfach ein bisschen gekickt, oder was? Nachdem sie Weihnachtslieder gesungen haben und ein Bier getrunken haben.
Ja, ich glaube, man kann sich das so vorstellen, dass tatsächlich an unterschiedlichen Frontabschnitten ein paar Einheiten einen Ball dabei hatten. Und wenn man das richtig weiß und richtig deutet, dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass der Ball eher von den Engländern ins Spiel gebracht wurde. Denn die Engländer hatten zu dieser Zeit schon einen Profifußball bei sich auf der Insel. Nicht umsonst gilt England ja als Mutterland des Fußballs. In Deutschland galt Fußball aber insbesondere vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich irgendwie als ein bisschen pfui, als undeutsch, als Spiel der Engländer. Die deutschen Militärs hatten insbesondere am Anfang des Ersten Weltkriegs zur Truppenbetreuung und Truppenbelustigung gedacht, die Deutschen würden turnen. Turnen, das ist so ein schöner deutscher Sport mit dem Barren.
Ja, ja, Fake-Aufschwung und so.
Genau, Fake-Aufschwung. Nein, im Ernst, also da wurden Barren hinter die Front gebracht. Die Deutschen sollten da turnen. Nur, womit keiner gerechnet hat, obwohl man damit hätte rechnen können, möglicherweise, ist, dass es natürlich sehr viel einfacher ist, Fußball zu spielen, als zu turnen. Und so setzte sich so mit der Zeit der Fußball auch bei den deutschen Soldaten als beliebteste Sportart durch.
Also das heißt, diese Geschichte, wie auch immer sie stattgefunden hat, war tatsächlich für die Entwicklung des Fußballs in Deutschland wichtig. Nur dieses große Fußballspiel hat es nie gegeben. Wie kam es denn zur Vorstellung, dass es das gegeben hat?
Ja, das Spiel hat ein Eigenleben angenommen, so ein bisschen. Und es steht tatsächlich auch im Zusammenhang mit dem Lied, was wir angespielt haben von The Farm. Als das rauskam, vor Urzeiten, 1990, hatte die Single, die Platte, ein Cover. Und auf diesem Cover war zu sehen ein englischer Soldat, eindeutig mit Uniform und englischem Gewehr, der aber auf einer Subuteo-Figur oder Plattform stand. Das ist so ein englisches Tischfußballspiel. So ein bisschen wie Tipkick, nur die englische Variante. Das heißt, über das Plattencover hatte man schon so diese Verbindung zum Fußball.
Hatten die denn eh eine Verbindung zum Fußball, die Band irgendwie?
Die hatten sowieso eine Verbindung zum Fußball, weil, du hast es angesprochen, sie aus Liverpool kamen. Sie haben sich immer eingesetzt für die Opfer der Stadionkatastrophe von Hillsborough, als 96 Liverpool-Fans ums Leben gekommen sind. Und kamen in dem Sinne eigentlich, kann man sagen, aus der Fußballszene, ja.
Nun ist das ein Lied, das auch irgendwie in den Charts war und viel gehört wurde. Aber das reicht doch eigentlich nicht, um so eine Geschichte irgendwie in unsere Köpfe zu implantieren.
Nee, das reicht dafür nicht. Aber der Fußball hat insbesondere in England 1990 eine wahnsinnige Entwicklung genommen, was den Einfluss in der Popkultur angeht. Also Fußball wurde zum eigenen Genre in der Popkultur. 1992 kam die Premier League, die Kommerzialisierung des Fußballs in England schoss durch die Decke und England wurde zum Vorbild für ganz viele Nationen, was das angeht, in Europa. Und so nahm dann auch die Vermarktung dieser Geschichte vom Weihnachtsspiel spätestens als der Jahrestag dieses Weihnachtsfriedens 2014 anstand, auch eine ganz eigene Entwicklung.
Also das heißt, da hat der Fußball sich diese Geschichte geschnappt und hat gesagt, wow, die können wir auch für uns einfach nutzen.
Ja, also noch nicht mal nur der Fußball, sondern es gab 2014 auch eine Werbung von einer englischen Schokoladenmarke, eine Fernsehwerbung, über 3 Minuten lang, in der das Ganze nachgespielt wurde, wie in so einer Art kleinem Spielfilm. Da sieht man, die englischen Soldaten sind in ihrem Graben, Gefechtsdonner, der plötzlich abflaut und über die Front von der deutschen Seite klingt ganz leise an, Stille Nacht, Heilige Nacht. Und weil das ja auch in England ein beliebtes Lied ist, ein beliebtes Weihnachtslied, singen die Engländer dann so ein bisschen mit und der Morgen graut und sie steigen aus den Gräben. Und dann spielt sich in dieser Werbung auch ab, was sich tatsächlich abgespielt hat. Die Soldaten schütteln sich die Hände, zeigen sich gegenseitig Bilder von ihren Freundinnen, die zu Hause geblieben sind. Und von irgendwo fliegt dann ein Ball rein und sie spielen Fußball, bis dann tatsächlich aus einem anderen Abschnitt schon wieder Geschützdonner zu hören ist. Man umarmt sich nochmal, geht dann zurück in die Gräben und schießt aufeinander. Das Ganze, wie gesagt, um Schokolade zu verkaufen. Und auch die UEFA, der Europäische Verband, der jetzt die Europameisterschaft austrägt, ist auf den Zug aufgesprungen und hat eine Kampagne gestartet 2014. Anlässlich dieses Ereignisses.
Was war das für eine Kampagne?
Das war eine Kampagne, die unter dem Claim stand, Football then and now, bringing people together, also Fußball bringt die Menschen zusammen, damals wie heute, in der zunächst Michel Platini, der damalige Präsident der UEFA, sagt, also die europäische Fußballfamilie feiert diesen historischen Akt der Menschlichkeit. Und dann lesen Spieler, die jetzt auch in Frankreich spielen werden, Bastian Schweinsteiger, Hugo Lloris, der französische Torwart, Wayne Rooney, Gareth Bale, Feldpostbriefe vor. Für sich genommen eine ganz tolle Sache, eine ganz tolle Botschaft, dass an den Weihnachtsfrieden erinnert wird. Nur tatsächlich war der Anlass für den Weihnachtsfrieden das Weihnachtsfest und nicht die Tatsache, dass irgendjemand einen Fußball mit an die Front gebracht hatte.
Aber warum ist das so problematisch? Also das ist ja in Ordnung, dass man das mal nimmt und dass man so eine wunderbare Botschaft auch in die Welt trägt. Die ist ja schön an sich, die Botschaft.
Das ist so, das stimmt. Aber es ist natürlich auch die gnadenlose Überhöhung des Fußballs in dieser ganzen Erinnerung. Wie gesagt, das Jubiläum oder damals die Verbrüderung fand statt, weil Weihnachten war, nicht weil jemand einen Fußball dabei hatte. Und dann kommt noch ein zweiter Aspekt dazu. Es wird eben auch nicht gerade glaubhafter, wenn ich eine solche Botschaft transportiere und gleichzeitig als UEFA-Fußballfunktionär mir im Wochentakt vorhalten lassen muss, dass ich mir geldgierig die Taschen voll mache.
Christoph Becker hat uns vom Weihnachtsfrieden 1914 erzählt, bei dem es nur am Rande um Fußball ging. Danke dafür. Wenn sportpolitisch wird, das war die 100 für heute. Danke an Thomas Reintjes, Hanna Ender und Christoph Becker für ihre Geschichten. Danke an Konstantin Köhler online und Uwe Bräunig in der Technik. Vielen Dank an Niloufar Elhami, Redakteurin dieser Sendung. Übrigens, wir erzählen ja hier Geschichten in der 100, Geschichten von Menschen. Und wenn ihr jetzt denkt, ich habe da eine Geschichte, ich habe da was erlebt, das sollte unbedingt erzählt werden, ich habe da irgendwas gehört, dann schreibt uns doch eine Mail. mail@deutschlandfunknova.de. Und wir freuen uns natürlich auch über Lob, über Kritik, über Anregungen. mail@deutschlandfunknova.de. Paulus Müller, mein Name. Das war die 100.
Deutschlandfunk Nova 100.
You know, I said to him and I promised him that the one thing I will do is tell his story so that he's put back into history.
Riesen Dank an Matt Norman, der mit mir über seinen Onkel Peter Norman gesprochen hat und der mir erlaubt hat, Material aus seiner Black Power Doku Salute zu verwenden. Ich habe mit ihm auch darüber gesprochen, ob es dieses Jahr nicht wieder an der Zeit wäre für einen solchen Protest. Hashtag Black Lives Matter.
It'd be a perfect year for it, but the chances of that happening are literally none, because, you know, sponsorship dollars rule the world.
Und er findet, Black Lives Matter klingt eher nach Spalten statt ein. Aber wir sind uns einig, eine gute Idee wäre es, die Buttons des Olympic Project for Human Rights neu aufzulegen.
Abraham Klein hat mich nach dem Interview gebeten, ihm den Link zu dem fertigen Radio-Feature zu schicken, damit er sich das anhören kann. Und ich habe dann gesagt, klar, mache ich gerne, aber das Ganze ist halt auf Deutsch. Ne? Ich weiß nicht, ob er das verstehen kann. Und dann meinte er aber nur, kein Problem.
No problem, I understand German here. I read the Elf Freund, it's okay, no problem.
Was mich erschüttert hat bei der Recherche zum Weihnachtsfußball, ist eigentlich die Tatsache, dass sowohl aus den Feldpostbriefen als auch zum Beispiel in den englischen Zeitungsberichten über diese Vorkommnisse an der Front zum Weihnachtsfest 1914 total deutlich wird, wie sinnlos und barbarisch das gegenseitige Abschlachten im Ersten Weltkrieg eigentlich war. Und sich dann vorzustellen, dass dieser Krieg noch fast 4 Jahre weiterging, allein dieser kleine Ausschnitt sollte doch zeigen, dass dieser aufkommende Nationalismus im Moment in Europa ganz, ganz gefährlich ist.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.